Die meisten Supermärkte haben die Gemüseabteilung eben ganz am Anfang. Das heißt, hier kann ich noch und nöcher den Wagen voll laden und tu mir was Gutes. Mhm. Und wenn ich dann aber weiter durchschlender und das ein oder andere doch in die Hand nehme, dann lohnt sich immer ein Blick hinten drauf auf die Zutatenliste. Mhm. Und je weniger Zutaten auf dieser Liste stehen, desto natürlicher ist dieses Lebensmittel. Und je länger, desto schlechter.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Die Ernährungsdocs, die kennt man ja als super erfolgreiches Fernsehformat und die gibt's jetzt auch als Podcast für euch in der ARD Audiothek. Einfach aufs Ohr für unterwegs, beim Sport oder auch beim Kochen, mit den original NDR Ernährungsdocs, mit spannenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute gibt's leckeres Ofengemüse mit Schafskäse, regional, saisonal, clean eating und leicht. Was will man mehr?
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Das ist ein richtig brennender Schmerz und auch so ein stechender Schmerz. Und da führt bei mir eben auch dann schnell zur Heiserkeit. Und diese Heiserkeit wiederum ist dann für mich als Logopäde so eine echte Bedrohung.
Das ist Bernd Paulsen. Er ist mit seinem Reflux zu den Ernährungsdocs gegangen. Und ja, seine Geschichte fanden wir so spannend, dass wir sie uns hier nochmal genauer angucken wollen. Viele von euch kennen das vielleicht. Wenn das Essen mal zu fettig oder zu viel war, dann meldet sich auf einmal der Magen. Man muss aufstoßen. Es brennt in der Speiseröhre, ja, Sodbrennen. Und manche Menschen haben das nicht nur ab und zu, sondern täglich, fast permanent. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Bei mir im Studio ist heute NDR-Ernährungsdoc Dr. Silja Schäfer. Hallo Silja.
Hallo Julia, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist Allgemein- und Ernährungsmedizinerin und seit mehreren Jahren auch Teil der NDR-Ernährungsdocs. Und wir haben gerade zu Beginn deinen Patienten Bernd Paulsen gehört. Was war bei ihm genau los?
Also Herr Paulsen ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil er schon mit 67 Jahren trotzdem noch was umstellen wollte in der Ernährung. Und wie du gerade schon gesagt hast, viele kennen das, Sodbrennen, wenn so ätzende Magensäure aufsteigt. Mhm. Und bei Herrn Paulsen war es sogar noch mal besonders, denn dieses Sodbrennen hat sich auch dahin ausgewirkt, dass er heiser wurde. Heiserkeit, Husten, das sind seltene Symptome von Sodbrennen. Mhm. Aber genau das hat er über 20 Jahre. 20 Krass. Jahre lang und es war sein Beruf. Er war Logopäde, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und als Logopäde braucht er seine Stimme und da ist Heiserkeit ein Riesenproblem.
Bevor wir jetzt nochmal vertiefen, welche Therapie dann am Ende wirklich helfen konnte, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was hier schon seit ein paar Minuten zwischen uns steht. Das ist in einem Glas und sieht so ein bisschen aus wie Urin nach einer Blasenentzündung.
Man kann es auch positiv als naturtrüben Apfelsaft irgendwie bezeichnen.
Ja, okay, aber dann so frisch gepresster von so einem Hof. Alles klar. Aber das ist kein naturtrüber Apfelsaft, das ist auch kein Urin. Was ist das?
Das ist, habe ich dir mitgebracht, das ist Kükalaiwa. Das hilft uns bei Sodbrennen. Also es ist ein kleiner Geheimtipp. Und das ist eben ein Sud, den wir selber herstellen können, der bei Sodbrennen hilft. Mhm. Und die Abkürzung Kükalaiwa ist deshalb so toll, weil damit weiß man auch gleich, was drin ist. Nämlich Kü wie Kümmel, mhm. K wie Kartoffel, Lai wie Leinsamen und Wa wie Wasser. Und schon habe ich meine eigene Medizin hergestellt.
Okay, eine kleine Antisäuresuppe. Jetzt traue ich mich auch, das zu probieren, jetzt wo ich weiß, was drin ist. Ich weiß zwar nicht, ob ich das wirklich mag, aber ich bin schon neugierig. Wollen wir mal probieren?
Auf jeden Fall. Und je nachdem, wie lange du das köcheln lässt, in der Regel sagen wir so 20 Minuten, wird es eben immer fester und ja, die Konsistenz eben immer dicker. Also man kann es ganz flüssig sich herstellen, indem man es weniger köchelt oder eben ein bisschen dickflüssiger.
Okay.
Prost.
Prost. Also es schmeckt weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin jetzt nicht so ein Kümmel-Fan, aber ich finde, es schmeckt wie so, ja, so ein bisschen wie dieser Fenchel-Kümmel-Anis-Tee, ne? Genau. Dieser Magen-Darm-Tee. Und also
ja, vielleicht so ein bisschen nussig durch die Leinsamen oder so. Ja, aber also ich finde es jetzt nicht... Also ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ich finde es jetzt nicht so unangenehm, muss ich sagen.
Genau, also Kümmel ist dominierend. Aber es schmeckt eben ein bisschen wie Medizin und das soll es auch.
Wie trinkt man das dann?
Am besten, es wird eben mit 2 Liter Wasser aufgekocht. Dementsprechend bleibt dann so 1,5 Liter bis 1,5 Liter Sud über. Mhm. Und das sollte man dann über 2 Tage verteilt trinken. Man darf gerne schon morgens auf nüchternen Magen damit anfangen, denn das kleidet dann schön die Schleimhäute aus, damit die eben besser heilen können und puffert eben auch schon die Magensäure ab. Und dann über den Tag verteilt immer mal wieder ein kleines Gläschen. Wenn es draußen zu warm sein sollte, dann bitte gerne auch in den Kühlschrank stellen. Mhm. Weil die Leinsamen sonst auch schnell ranzig werden und dann über 2 Tage verteilt trinken, genießen und gesund werden.
Also ein natürlicher Magensäureblocker sozusagen. Finde ich richtig gut. Das Rezept für Kükerleiber, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und das ist aber nicht alles gewesen bei Bernd Paulsen.
Die Ernährungsdocs Akte.
Bernd Paulsen kommt aus Husum. Er war 67 Jahre alt, als er sich bei den Ernährungsdocs beworben hat. Und er hatte ja nicht nur dieses typische Sodbrennen und diese Schmerzen, sondern er war eben auch heiser, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wie passt das eigentlich zusammen mit der Heiserkeit?
Dazu muss man vielleicht ein bisschen die Anatomie erklären. Also wenn ich was esse, dann geht das erstmal in den Mund und dann schlucke ich es über die Speiseröhre und anschließend geht es dann eben in den Magen. Und Sodbrennen bedeutet, Magensäure fließt zurück in die Speiseröhre. Mhm. Und bei ihm war das eben so extrem, dass es fast bis in den Mund zurücklief, wo dann eben auch die Luftröhre direkt neben der Speiseröhre liegt. Und da ist es dann eben übergeschwappt. Und dann kann es eben auch die Stimmbänder angreifen und es kommt eben zur Heiserkeit.
Heieiei. Also für ihn als Logopäde war das ja dann auch wirklich ein großes Problem, ne?
Die Logopädie ist jetzt mein dritter Beruf und das ist eigentlich der Beruf, den ich von Anfang an hätte machen sollen. Weil man kann Menschen helfen und man lernt viele Charaktere kennen. Das ist schon ein Sahnejob, wenn man das so bezeichnen will.
Ein Sahnejob, schön. Also er war wirklich mit Leidenschaft dabei. Aber er hat ja auch selber Patienten gesehen, die Probleme mit den Stimmbändern hatten, ne?
Ganz genau. Also er war mit Leib und Seele Logopäde und wollte den Menschen helfen und hatte dann eben leider auch Patienten, die eben Krebs bekommen haben, auch der Stimmbänder, auch der Speiseröhre und die er behandelt hat. Und das hat ihm natürlich selber auch Angst gemacht. Und wie gesagt, 20 Jahre Leiden, da wird die Angst eben von Jahr zu Jahr größer, dass da auch mal was entarten kann.
Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt ja auch Medikamente, Pantoprazol, Omeprazol, die man dann nimmt. Solche Magensäureblocker sind das ja, ne?
Mhm.
Die haben nicht geholfen?
Doch, die haben geholfen, aber er musste eben auch die Höchstdosis nehmen. Also das heißt, er hatte jetzt zum Beispiel das Pantoprazol 2x40 Milligramm genommen. Mhm. Das ist die Höchstdosis und auf viele Jahre gesehen kann das eben auch viele Nebenwirkungen machen. Wir sehen das vor allem bei Eisen oder Vitamin B12, dass das dann deutlich in den Keller geht. Und das bringt dann wieder andere Sachen mit sich, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, aber auch unser Darmmikrobiom, also unsere Darmbakterien, die ja immer mehr in den Fokus geraten, die kommen da auch durcheinander. Unser Ziel war erstmal, das Ganze zu reduzieren, damit er eben von dieser hohen Dosis runterkommt.
Wenn ich den Magensäureblocker zu spät nehme, dann habe ich so extreme Magenschmerzen, dass es also auch dann dazu gekommen ist, dass ich während des Schlafs dieses Sodbrennen bekommen habe und dass ich das eingeatmet habe, also das richtig aspiriert habe und dann Erstickungsanfälle hatte.
Also das finde ich wirklich richtig heftig. Und das Sodbrennen, das war ja nicht nur alles, sondern Bernd Paulsen hatte ja auch schon ein ganz gutes Übergewicht, ne? Welche Rolle hat das noch zusätzlich gespielt?
Also das Übergewicht war bei ihm auch vor allem im Bauchraum. Mhm. Und da kann man sich das vielleicht vorstellen. Normalerweise sollten Männer so 94 Zentimeter Bauchumfang haben. Ab 102 Zentimeter wird es kritisch. Mhm. Und Herr Paulsen hatte sage und schreibe 136. Und das kann man sich dann eben vorstellen, dass das ordentlich nochmal auf den Magen drückt von unten und das Sodbrennen dann eben auch verstärkt. Mhm. Und zusätzlich haben wir dann nicht nur den Druck aus dem Bauchraum noch, sondern im Bauch selber haben wir dadurch auch viel zu viel schlechtes Fett, das Bauchfett, das viszerale Fett. Und das macht nochmal Entzündungen. Also gleich mehrere Sachen, die wir unbedingt angehen mussten.
Also war klar, dass man da irgendwie auch was an der Ernährung drehen muss, aber das hat er ja nicht zum ersten Mal gehört, ne?
Nee, also so wie es hier meistens ist, die Frauen sind immer sehr besorgt um die Männer, um die Familie. Und so hat er es auch von seiner Frau Silke öfter zu hören bekommen, dass er doch was ändern sollte.
Das muss doch irgendwie jemand anderes sagen. Mir glaubt er das immer nicht. Ich möchte ihn immer dahin bringen, dass er gesund ist. Und was Gesundes mag er nicht so unbedingt.
Es ist immer so, dass ich zwar weiß, wie ich mich ernähren müsste, aber der innere Schweinehund, der ist einfach noch übermächtig. Und da sagt Gemüse, ja, das ist hübsch grün, aber das muss man ja nicht auch gleich essen. Und ja, ich esse gerne und viel und genieße das auch.
Okay, also das war bei ihm, glaube ich, gar nicht so leicht mit dem gesunden Essen, ne?
Ja, ganz genau. Also tatsächlich hatte Herr Paulsen, wie viele andere Menschen auch denken, immer das so im Kopf, Gemüse schmeckt nicht. Gemüse kann nicht lecker sein, Gemüse schmeckt nicht und das ist eben irgendwie, nee, das ist Kastein. Und das ist natürlich ein Trugschluss und wir mussten ihn jetzt davon überzeugen, dass auch gesundes Essen schmeckt und lecker sein kann.
Und welche Ernährungsstrategie hast du dir für ihn ausgedacht?
Wir haben ihn erstmal ein Ernährungsprotokoll schreiben lassen. Und kam schon klar heraus, seine Portionen sind viel zu groß. Mhm. Also als Beispiel hatten wir dann auch für die Folge eben ihm das Frühstück vorgeführt.
Ja.
Und beim Frühstück hat er eben 3 Eier schon gegessen, jeden Morgen. Ja, plus 4 Scheiben Toastbrot
Wahnsinn.
Belegt. Und dazu kamen eben noch 2 Pott Kaffee.
Mit Kaffeeweißer sogar noch,
mit
ne?
Kaffeeweißer, genau, also auch nicht so günstig. Und das alles, das war natürlich schon zu viel für seinen Magen. Mhm. Und da mussten wir auf jeden Fall schon mal ran.
Gibt es denn da so eine pauschale Regel, wie viel man dann essen sollte?
Also so ganz knallharte Fakten gibt es eigentlich nicht. Jeder Mensch ist ja auch anders. Mhm. Also wir arbeiten ganz gerne mit Portionsgrößen wie die Hand. Also ein kleiner Mensch, eine Portion ist eine Handvoll jedes Menschen. Und dementsprechend hat ein kleiner Mensch kleine Hände, ein großer größere Hände. Aber wenn man so erstmal ein Gefühl dafür kriegen möchte, dann macht es immer Sinn, sich an Rezeptangaben zu halten. Da mal zu gucken, wie viele Kalorien sind das denn pro Rezept. Mhm. Und dann fällt einem meistens auf, dass es echt, dass man zu viel isst.
Also ich merke ja, dass ich von diesen angegebenen Portionsgrößen nicht satt werde, aber vielleicht habe ich dann auch so ein Problem, wer weiß. Aber er sollte ja auch nicht nur weniger essen, sondern er sollte ja auch anders essen.
Ja. Richtig, ganz genau. Also wir wollten, um das ganz einfach für ihn zu gestalten, haben wir das Clean Eating ihm vorgeschlagen. Mhm. Das heißt also, dass er natürliche Lebensmittel nutzen sollte, damit er eben nicht so viel nachdenken muss. Also nicht eine große Liste mit 25 Punkten oder so, sondern so einfach wie möglich. Clean Eating, übersetzt sauberes Essen, reines Essen.
Ja.
Und da kann sich, glaube ich, jeder schon so ein bisschen was drunter vorstellen.
Ja, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber noch mal ganz kurz zu Bernd Paulsen. Wieso war für ihn das Clean Eating sinnvoll oder wichtig?
Also insgesamt hat er zu viel gegessen und er hat eben zu viel Fertigprodukte gegessen.
Mhm.
Also hochverarbeitete Lebensmittel, die eben ungesunde Fette enthalten, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Aromastoffe. All diese Dinge können eben Sodbrennen verstärken.
Aha.
Und das wollten wir absetzen.
Mhm. Und gibt es auch wirklich so richtige No-Gos beim Reflux?
Also tatsächlich gibt's die. Beim Reflux ist es ganz besonders wichtig, dass jeder sein eigenes Ernährungsprotokoll führen sollte.
Mhm.
Denn wir sehen immer wieder, dass zwar so die Basis bei vielen ähnlich ist, aber wenn wir ins Detail gehen, verträgt der ein oder andere doch andere Sachen als der Nachbar, sage ich mal. Aber so die Klassiker sind schon von den Getränken her Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, stark zuckerhaltige Getränke, Kaffee. Wie bei Herrn Paulsen eben auch.
Ja, da hat er ja ziemlich viel von getrunken, ne?
Da hat er richtig viel von getrunken. Also er hat mindestens 5 Becher über den Tag verteilt getrunken und auch noch abends um 10.
Mhm.
Sodass das gar kein, also da hätte ich auch Sodbrennen bekommen.
Ja, vor allem dann auch nachts, ne? Also das erklärt
ganz
echt einiges.
Und Schokolade ist noch ganz wichtig und scharfe, fettige Speisen sind häufig so Übeltäter, die das Sodbrennen auslösen können. Bei Obst sind es mehr die Zitrusfrüchte. Also das sind so die wichtigsten No-Gos, die man mal ausprobieren kann und sie weglassen. Und dann muss man eben, wie gesagt, weiter individuell gucken.
Mhm. Wie gut hat er denn deine Empfehlungen umgesetzt?
Also er hat sich schon richtig Mühe gegeben. Also mit 67 jetzt natürlich nochmal Gewohnheiten zu ändern, das kann man sich vorstellen. Also ist für jeden schwer. Und wie gesagt, 20 Jahre leidet er darunter. Das heißt, 20 Jahre hat er eben auch Dinge falsch gemacht. Und das musste er jetzt ändern. Und er hat sich ganz große Mühe gegeben. Er hat sich hingestellt, hat angefangen selber zu kochen. Er hat Kaffee reduziert. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich bin immer noch sehr stolz auf ihn.
Wir hören mal rein, wie der Stand nach 4 Monaten bei Bernd Paulsen war.
Es läuft einfach super. Und ich bin von mir total überrascht, dass es mir leicht fiel, auf Süßes zu verzichten und viel mehr Gemüse zu essen. Also es ist schon ein Motivationsschub gewesen.
Genau, und diesen Motivationsschub, den braucht man, um dann dran zu bleiben. Und er hat das wirklich großartig umgesetzt. Also er hat von jetzt auf gleich alles geändert und auch die süßen Sachen weggelassen.
Fand ich auch wirklich sehr bemerkenswert. Aber was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, ich habe es ja eben selber gesagt, also gut, die Portion, die er jetzt gegessen hat, die könnte ich, glaube ich, auch nicht essen. Aber wenn ich jetzt auf meine Hand gucken würde, wenn ich so eine Handvoll Nudeln mir machen würde, das würde mir, glaube ich, nicht reichen. Der hat ja dann wirklich erstmal, also fast die Hälfte nur noch von dem gegessen, was er gegessen hat. Hat er dann nicht ständig Hunger?
Also ganz genau, das ist eben das Schwierige daran und sicherlich gab es solche und solche Phasen. Also er hat sicherlich zwischendurch auch Hunger gehabt in den Anfangswochen, aber wie gesagt, er hat es toll umgesetzt und er hat es wirklich durchgezogen.
Ich habe einfach gemerkt, ich bin dann trotzdem satt, auch wenn ich kleinere Portionen esse. Das ist, glaube ich, ganz viel über den Kopf passiert, dass ich einfach gesagt habe, warum muss ich weiter essen, wenn ich satt bin? Ich wusste, das tut mir nicht gut. Und das ist ein tolles Gefühl. Das ist wirklich ein Gewinn an Lebensqualität. Ich habe eben keine Probleme mehr mit dem Magen und auch die Vitalität, die durch das Abnehmen besser geworden ist. Das ist alles toll.
Das hat er wirklich großartig gemacht. Und es sagt es eben auch selber, die Vitalität kam wieder. Mhm. Ja. Und er hat auch tatsächlich durch diese Ernährungsumstellung eben dann nicht nur 15 cm Bauchumfang verloren, was in 6 Monaten echt der Hammer ist, sondern er hat eben auch 15 Kilo dabei abgenommen, so ganz nebenbei.
Sehr, sehr gut. Ja, und der Reflux?
Der wurde auch deutlich besser. Also es war so, dass wir ihn am Anfang gebeten hatten, eine bestimmte Untersuchung für den Reflux machen zu lassen, damit wir das Ganze eben auch objektiv darstellen können. Mhm. Und viele kennen die klassische Magenspiegelung. Bei ihm haben wir noch eins draufgesetzt. Wir haben eine 24-Stunden pH-Metrie gemacht. Mhm. Das heißt, er musste ein kleines Schläuchlein 24 Stunden in der Speiseröhre tragen. Mhm. Und da wurde eben gemessen, wie viel Magensäure eben zurückläuft und was dann noch wichtig ist, wie viel saure Magensäure oder wie sauer die Magensäure dann ist. Und daher konnten wir wirklich ganz objektiv auch feststellen, es war die Hälfte dann weniger hinterher nach nur 6 Monaten.
Und die Medikamente konntet ihr dann tatsächlich auch um die Hälfte reduzieren, ne?
Absolut, genau. Also das konnte er schon deutlich reduzieren, was ihn natürlich am meisten gefreut hat. Mhm. So. Und ja, und wenn er so weitermacht, dann wird das auch so weitergehen.
Hervorragend. Also ich war natürlich auch neugierig und habe mit Bernd Paulsen per Videocall gesprochen. Wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut eigentlich. Ja, ich bin eigentlich im Moment ganz zufrieden. Ich könnte ein bisschen konditionell besser drauf sein, aber das liegt eben auch mit an Corona. Mhm. Und da ist das einfach noch nicht ganz wieder gerade. Dadurch ist der Bauch eben auch wieder gekommen, ne?
Und dann
haben wir gerade begonnen, wieder schwankend, aber wir haben eben angefangen, dass ich jetzt wieder mit der Ernährung aufpasse. Und das ist eben das Schöne, dass man jetzt die Tipps ja immer noch im Hinterkopf hat.
Ja, ist ein tolles Beispiel, Herr Paulsen. Dafür natürlich auch, dass es auch mal kleine Rückschläge gibt. Ja, also er hat unter Corona deutlich gelitten, hatte auch weniger soziale Kontakte, ging weniger raus, dadurch hat er sich weniger bewegt. Das spielt natürlich auch alles mit rein. Aber man sieht, er ist hochzufrieden. Er weiß, er hat es selber im Griff. Und das ist ein tolles Vorbild für viele. Also bei keinem geht es geradlinig. Es gibt immer wieder kleine Sackgassen, Einbahnstraßen oder ähnliches. Aber er weiß, was er tun soll. Er weiß, es macht Sinn und er kann sich selber damit Gutes tun.
Genauso habe ich ihn auch wahrgenommen. Ne? Also er sagt auch, das Clean Eating, das machen sie schon die ganze Zeit. Er isst nur vielleicht dann wieder etwas größere Portionen und sagt da auch irgendwie, er hat sich dann was Gutes getan, in Anführungsstrichen. Ne? Also hat dann doch mal genascht, ja, obwohl er eigentlich weiß, dass er sich damit ja nichts Gutes tut. Und das Thema Clean Eating, das war bei ihm wirklich der entscheidende Punkt. Und da steigen wir jetzt mal tiefer ein, nämlich ins Ernährungsdocs Wissen. Und hier gucken wir nochmal darauf, wie Ernährung die Gesundheit beeinflusst.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Silja, du hast eben schon mal gesagt, Clean Eating heißt quasi zurück zur Natur. Essen ohne Zusatzstoffe, das heißt jetzt aber nicht langweilige, ungewürzte Rohkost, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es heißt, ich sollte die Lebensmittel eben auch erkennen, möglichst naturbelassen, natürliche Lebensmittel, und die darf ich natürlich schon auch zubereiten. Mhm. Am besten, je frischer die sind, desto besser, desto gesünder, und dann schonend zubereiten, dass ich eben viele Nährstoffe auch erhalten kann.
Also das heißt aber auch, Nudeln, Kartoffeln, das geht schon.
Auf jeden Fall. Wobei Kartoffeln und Nudeln würde ich nochmal unterscheiden. Mhm. Also Kartoffeln, ja, sind ja natürliche Lebensmittel. Mhm. Nudeln sind schon leicht verarbeitet. Da kommt es natürlich drauf an, welche Nudeln ich nehme. Und auch auf die Portionsgröße natürlich. Mhm. Aber prinzipiell möchten wir ja generell als Ernährungsdocs keine großen Verbote aussprechen. Mhm. Wir möchten nicht, dass jetzt jemand gar nicht mehr, also irgendwas gar nicht mehr isst. Vielleicht vorübergehend mal einschränkt. Deswegen im Prinzip ist alles erlaubt, aber je natürlicher, desto besser. Kartoffeln auf jeden Fall als Beilage, Nudeln auch ab und zu.
Aber das heißt ja, ich muss im Grunde beim Einkaufen schon drauf achten. Ne? Gibt es da irgendwas, also klar, wenn ich in die Gemüseabteilung gehe, dann ist das vermutlich nicht so verarbeitet. Aber im Supermarkt gibt es ja schon eine ganze Menge, was dann eben verarbeitet ist. Woher weiß ich, was ich jetzt dann nehmen soll, was zum Clean Eating passt und was nicht?
Genau, also wie du sagst, Gemüseabteilung, das wäre natürlich schon großartig, wenn man da die meiste Zeit drin verbringt. Mhm. Die meisten Supermärkte haben die Gemüseabteilung eben ganz am Anfang. Das heißt, hier kann ich noch und nöcher den Wagen voll laden und tu mir was Gutes. Mhm. Und wenn ich dann aber weiter durchschlender und das ein oder andere doch in die Hand nehme, dann lohnt sich immer ein Blick hinten drauf auf die Zutatenliste. Mhm. Und je weniger Zutaten auf dieser Liste stehen, desto natürlicher ist dieses Lebensmittel. Und je länger, desto schlechter.
Das ist irgendwie eine ganz gute Faustformel. So, was ist denn, wenn ich jetzt mal was Süßes essen will? Also darf ich das gar nicht mehr?
Nee, darfst du gar nicht mehr. Nein, Spaß.
Nein, ich habe hier ein Franzbrötchen liegen, ne?
Oh. Nee, genau. Also natürlich, wie gesagt, wir wollen ja nichts verbieten. Auch wir brauchen mal was Süßes zwischendurch, gar keine Frage. Mhm. Aber auch da kann man auf natürliche Dinge zurückgreifen. Mhm. Also Obst ist von Haus aus schon süßer. Man kann da nochmal gucken. Datteln, ganz hervorragend. Die sind süß, kann man dann auch ein bisschen verarbeitet als Dattelsirup oder auch Honig verwenden. Mhm. Also prinzipiell gibt es genug Möglichkeiten, um auch seinen süßen Geschmack dann zu bedienen.
Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend. Aber wir hatten es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Was sind wirklich so absolute No-Gos beim Clean Eating?
Genau, also je verarbeiteter, wir sprechen dann zum Teil von hochverarbeiteten Lebensmitteln, desto schlechter, wenn eben viele Zusatzstoffe enthalten sind. Und gerade verarbeitete Lebensmittel haben eben Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen, Geschmacksverstärker. Und das wäre in unserem Fall eben nicht so ganz praktisch und gut.
Das sind ja dann teilweise auch so Wörter, ja, wo man zumindest wenn man jetzt keine Naturwissenschaft studiert hat, überhaupt keine Ahnung hat, was da draufsteht. Selbst dann ja nicht immer, ne?
Ganz genau. Und also wenn ich eben, wie gesagt, auf die Zutatenliste gucke, was ich jedem nur empfehlen kann, und das Interessante ist natürlich auch, ich kaufe ja meistens ähnlich ein. Ja? Mhm. Also wenn man sich jetzt ein- oder zweimal die Zeit nimmt und schaut, was kaufe ich denn generell so ein und was steht da hinten drauf, dann muss ich das nicht jedes Mal wiederholen. Mhm. Mach das ein-, zweimal und dann habe ich schon einen tollen Überblick. Und je weniger ich diese Zutaten selber aussprechen kann, desto schlechter sind sie in der Regel. Und wie gesagt, je länger diese Zutatenliste, also wir sagen immer so eine Grenze von 5 Zutaten, darüber hinaus wird es schon kritisch.
Also das heißt, so ein bisschen industriell hergestellte oder verarbeitete Lebensmittel, das geht schon. Vollkorn, Nudeln, Milch.
Genau, so wie du sagst. Also Nudeln, Milch, Milchprodukte, die sind ja auch schon zum Teil verarbeitet. Es gibt verschiedene Stufen von Verarbeitungsgraden oder von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Mhm. Und gerade als Beispiele für so hochverarbeitete Dinge, wo eben eigentlich gute Pflanzenfette dann gehärtet werden, dann durch industrielle Prozesse eben krank machen können. Und da sind ganz klassische Beispiele, sind eben Fertiggerichte aus Dosen, Tiefkühlfertiggerichte, Tiefkühlpizza. Pizza leider auch. Mhm. Und ganz extrem auch die ganzen Fertigsuppen oder diese Tütensuppen. Mhm. Von Süßigkeiten natürlich nicht zu sprechen, also das zählt auch dazu. Aber gerade Tütensuppen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und also ganz ohne Verarbeitung geht es ja auch zum Teil gar nicht.
Wenn ich jetzt auf Milchprodukte gucke, wo ist da dann auch so die Grenze? Also Fruchtjoghurt?
Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Nein, also Fruchtjoghurt, wenn ich ihn selber mache, ist es natürlich ganz hervorragend. Mhm. Sprich, ich nehme einen Naturjoghurt, pack selber frische Früchte, sind wir wieder beim Clean Eating, frische Früchte hinein. Schmeckt super, schmeckt frisch, schmeckt süß. Das wäre hervorragend. Und wenn ich jetzt aber eben leider durch unsere heutigen Joghurtregale durchschlender und als Mutter vielleicht von kleinen Kindern und da lachen mich die ganzen lustigen und bunten Fruchtjoghurt Packungen an. Mhm. Da kann man wirklich sagen, drauf gucken bitte und Hände weg, denn da ist so viel Zucker und Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe sind da drin. Die möchten wir eigentlich unseren Kindern nicht zumuten.
Ja, absolut verständlich. Aber also Käse geht schon.
Käse geht, genau, wenn man es verträgt. Also da muss man eben schauen. Wie gesagt, bei Reflux ist es zum Teil recht unterschiedlich, aber prinzipiell ja.
Wir hatten eben schon mal über Zusatzstoffe gesprochen. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe mal gehört, es gibt sogar Stoffe, die irgendwie, also Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Und ich habe gehört, es gibt sogar Stoffe, die das Volumen eines Lebensmittels irgendwie vergrößern oder verändern.
Ja. Und diese ganzen Stoffe sind eben dann auch nicht nur gut für unseren Reflux, sondern auch für unseren Darm, unsere Darmbakterien. Und es sind auch viele mit E-Nummern, so ist es vielleicht am einfachsten zu erkennen. Wenn man eben viele E-Nummern auf so einer Verpackung sieht, dann bitte gerne Finger weg. Und auch, du hast gesagt, das steht alles hinten drauf, auch Zuckerstoffe werden häufig so in verschiedenen Namen erwähnt, dass man eben dann doch merkt, oh je, das ist eine Riesenmenge. Und eben auch Zucker oder schlechte Fette, die sogenannten Transfette, das ist alles viel zu schlecht für jetzt bei Refluxerkrankungen.
Ja, und können ja auch andere Krankheiten fördern, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Liste ist, die könnten wir uns unendliche führen.
Gerade die Süßstoffe, oder?
Ja, also meines Erachtens ist es so, da fehlen noch die wissenschaftlichen Studien zu, aber wir sehen eben schon, dass gerade Süßstoffe häufig Beschwerden mit dem Darm machen und ein Reizdarmsyndrom zum Beispiel ist auch ein ganz großes Thema, was wir immer mehr in den Praxen auch sehen.
Das heißt dann lieber sich selber mal eine Süßspeise mit Dattelsirup oder Honig machen.
Genau, das wäre ein Traum.
Also, für, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ist für diese gesunde Ernährung, für dieses Clean Eating vor allem wichtig, die schädlichen Lebensmittel zu erkennen, richtig?
Richtig.
Hast du vielleicht nochmal so, du hast jetzt eben schon mal ein paar Dinge genannt, aber nochmal so konzentriert ein paar Tipps fürs Einkaufen und Kochen, worauf man dann achten kann?
Also Gemüse und Obst ohne Ende, das ist absolut erlaubt. Und verarbeitete Lebensmittel erkenne ich eben durch eine lange Zutatenliste. Und wenn es eben hochverarbeitet ist, sind da sehr viele Transfette, sehr viel Zucker drin, was dann alles schädlich ist in diesem Fall. Und ja, je besser ich Lebensmittel erkenne als Ursprung und ursprüngliches Nahrungsmittel, desto besser.
Also, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte über Clean Eating besprochen. Vielen Dank dafür, Silja. Einer fehlt noch.
Okay. Genau, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber regional und saisonal ist nochmal ganz wichtig beim Clean Eating, weil dadurch schlage ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal Clean Eating und ich tue was fürs Klima. Kurze Transportwege, damit habe ich die Nährstoffe erhalten, tue was für die Umwelt und für meinen Körper.
Ja, dann sind die Lebensmittel ja auch noch besonders frisch. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen, aber wir wollen natürlich auch noch was Praktisches für den Alltag mitgeben. Und deshalb gibt es jetzt noch ein Rezept für euch.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Hier steht so ein ganzer Korb voll mit Zutaten und Bernd Paulsen hat ja uns sein Rezept zur Verfügung gestellt und die Zutaten dafür, die stehen hier drin. Was ist denn das für ein Rezept?
Ja, also tatsächlich liegt sein Rezept hier ganz oben auf. Ich hole das mal. Und das Schöne ist, es heißt tatsächlich für alle, die vielleicht nicht so firm im Kochen sind, dass kein Rezept.
Warum das denn?
Ja, also er schreibt hier wirklich, es geht darum, dass es keine festgelegten Zutaten gibt. Jeder sucht sich die Gemüsevielfalt, die er oder sie mag. Mhm. Und wichtig ist nur, dass kein Gemüse dominiert. So schreibt er es hier. Also echte Gleichberechtigung ist auf Dauer immer schmackhafter und bekömmlicher, schreibt er.
Okay.
Und wir sehen hier eben ganz viele tolle, natürliche Lebensmittel. Ja. Der Korb ist gefüllt mit gut riechenden Brokkoli und Lauchstangen, Porree. Genau, wir haben Blumenkohl mit dabei, wir haben Pilze mit dabei. Auch gerne was Rotes darf mit dabei sein, wenn man es verträgt. Also Tomaten sehe ich hier und ein Kürbis. Also ganz hervorragend. Da hat er ordentlich eingekauft in der Gemüseabteilung.
Ja, ich sehe hier auch Sellerie. Staudensellerie ist das, ne?
Mhm.
Brokkoli. Blumenkohl. Ja, oh, und da ist noch ein dicker Knollensellerie.
Ja, pass mal auf. Also, der Sellerie oder der Knollensellerie, der ist wirklich der Hammer. Das ist eigentlich ein Alleskönner, sollte in jeder Küche wöchentlich verwendet werden. Denn gerade Knollensellerie hat so viele Vitamine, Mineralien, super zum Abnehmen. So wie du sagst, viele mögen es nicht so richtig. Mhm. Aber viele kennen es eben in die Suppe zu tun. Und ich verstecke es häufig im Backofengemüse, wie Herr Paulsen scheinbar auch, damit die Kinder das nicht so richtig merken, weil er ist ja, hat ja schon einen Eigengeschmack. Und da kann man aber sagen, bei Reflux ist der Sellerie natürlich großartig, denn die Gerbstoffe da drin und die ätherischen Öle, das ist das, was eben das Sodbrennen auch bessern kann und die Magensäure auch ein bisschen abpuffern kann. Und insofern ist Sellerie hervorragend. Und ein kleiner Geheimtipp vielleicht noch bei Verdauungsproblemen. Sellerie kleingeschnitten und mit Wasser aufgekocht, so wie man es beim Ingwer vielleicht kennt, Ingwertee, macht Blähungen besser.
Kann man sich alles mal merken. Ich komme jetzt aber mal hier zu meiner Lieblingszutat, nämlich dem Feta. Und den können wir jetzt nämlich auch mal probieren. Wir haben hier drei verschiedene Sorten. Ich weiß, was welcher Käse ist. Du weißt es nicht.
Nein, ich bin mal sehr
gespannt. Ich schneide uns hier mal so ein paar Stückchen ab.
Also die sehen ja schon ganz schön unterschiedlich aus. Von hell bis dunkel und fest und nicht so fest.
Genau.
Aber es ist jeweils Feta, ja, weil da gibt es ja auch Unterschiede.
Können wir ja mal gucken, ob wir das rausschmecken. Warte, ich mache mal ein bisschen kleinere Stücke hier. Wir haben ja hier drei Sorten zu probieren.
Also Feta ist natürlich hervorragend. Tolles Eiweißprodukt, was uns eben auch satt macht. Mhm. Gut, ich bin gespannt.
So.
Mit welchem fangen wir dann an? Gleich mit dem hier vorne?
Ja.
Also riecht schon mal
nur nach Milch. Also der schmeckt auf jeden Fall relativ stark.
Ja, deftig. Scheint wahrscheinlich ein bisschen mehr Ziege drin zu sein.
Ja.
Also im Prinzip ist es ja so, Feta, das Original sollte eigentlich aus Schafsmilch sein. Mhm. Zum Teil eben Ziegenmilch jetzt mit dabei.
Mhm.
Aber es sollte eben keine Kuhmilch dabei sein.
Also du hast das schon richtig erkannt, das ist tatsächlich der Ziegenfeta.
Ja, super. Welchen jetzt?
Können wir ja mal den jetzt nehmen.
Mhm. Oh, der riecht schon gar nicht mehr so deftig.
Ja, ich rieche einfach nicht. Ich esse einfach direkt.
Der ist milder und weicher.
Ja, also den finde ich auch besser als den anderen.
Ja.
Der ist richtig lecker.
Da ist die Frage. Also, da ist wenig Ziege wahrscheinlich dabei. Die Frage ist, ob da vielleicht Kuhmilch mit drunter gemischt ist und gar kein richtiger Feta. Mal gucken, wollen wir den dritten noch probieren?
Ja, probieren wir mal den dritten.
Ganz fest.
Fall auch sehr salzig.
Ja, sehr salzig. Genau, also das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt für alle, die vielleicht Blutdruckprobleme haben oder salzsensitiv sind, dass natürlich ein Feta in Salzlake eingelegt ist. Wenn man das nicht möchte, kann man ihn eine halbe Stunde in Wasser legen, aber dann verliert er eben auch ein bisschen Geschmack.
Ja, also ich finde das immer ganz nett, wenn man den irgendwie im Salat hat oder so, dann braucht man eigentlich gar kein Salz dran zu machen, genau, weil er dann salzig genug ist. Oder auch in so einem Ofengemüse gibt er ja einfach dann auch ganz viel Geschmack dazu. Ne?
Wunderbar. Ich glaube, der zweite, den fand ich fast am besten.
Ja, und was meinst du? Was ist das für ein Tier?
Das letzte jetzt? Ja. Oder das zweite, was ist scharf?
Ja, richtig. Und das ist hier nämlich gar kein richtiger Feta, das ist Fake-Feta. Das ist der Hirtenkäse. Ja, also den finde ich ja persönlich, den brauche ich irgendwie nicht. Aber die Ziege ist jetzt auch, obwohl ich Ziegenkäse eigentlich mag, aber jetzt so im Vergleich, finde ich den richtigen Feta, den Schafsmilchfeta, dann doch am besten. Mhm. Ich habe jetzt hier eben noch etwas vermisst.
Was suchst du denn?
Ich suche eigentlich Olivenöl. Ah. Weil das steht doch auf dem Rezept auch mit drauf, oder nicht?
Ganz genau. Mhm. Also wenn wir Backofengemüse machen möchten, dann brauchen wir auch ein bisschen Öl dazu. Und auch natürlich für die guten Nährstoffe, gerade für die fettlöslichen Vitamine, brauche ich ein bisschen Öl. Und da bietet sich Olivenöl an, ganz genau.
Muss ich da oder kann ich da irgendwas beachten? Ah, ich krieg's gerade hier aus der Regie gezeigt. Das ist eine hervorragend grüne Flasche mit grünem Etikett. Das sieht schon mal gut aus.
Genau, und man sieht schon, dunkle Flasche ist immer gut für Olivenöl. Und viele Menschen denken, Olivenöl hat das gute Omega-3, von dem wir häufig sprechen. Das ist gar nicht ganz richtig, sondern das Olivenöl hat Omega-9-Fettsäuren, ist aber eine ungesättigte Fettsäure. Also sehr gut, gerade auch um Cholesterin zu senken, um Fettwerte zu senken, darf man gerne Olivenöl nutzen. Und wenn man es ganz richtig machen möchte, dann muss man gucken, dass das Olivenöl eben auch gut hergestellt ist und im Idealfall ohne Hitze, ohne Sauerstoff, ohne groß zu erhitzen. Und da kommt immer die Frage wieder auf, kann ich Olivenöl nur für die kalte Küche verwenden, so wie wir es früher immer dachten, oder darf ich damit auch braten vielleicht?
Ja.
Und da kann man sagen, da lohnt sich auch wieder der Blick aufs Etikett nämlich. So. Und wenn wir da genauer hingucken, dann haben die Italiener da was draufgeschrieben, wie zum Beispiel Extra Vergine. Und mit diesem Extra Vergine, das ist kaltgepresstes Olivenöl, damit darf ich auch braten.
Ah ja, das ist ja auf jeden Fall auch gut zu wissen. Eine Frage habe ich noch zu dem Feta. Wenn ich jetzt den Schafs- oder Ziegenmilchfeta habe, dann kann ich den doch eigentlich auch, wenn ich Laktoseintoleranz habe, essen, oder?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal ist ein bisschen Laktose drin. Es kommt auf die Zusammensetzung an. Muss man ausprobieren, wie stark laktoseintolerant man ist. Da gibt es keine Grenzwerte. Wie du gesagt hast, der Hirtenkäse, also der Fake-Feta, der hat meistens Kuhmilch. Und dann habe ich natürlich ein Problem.
Also ich mache sowas ja öfter mit dem Ofengemüse, mit Feta auch total gerne. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
Absolut. Also so bleiben alle Nährstoffe erhalten. Die Kinder mögen es, die Erwachsenen mögen es. Es ist wenig Arbeit. Wunderbar.
Das mit dem Sellerie untermischen, das probiere ich auch mal aus. Vielen Dank, Silja, für die spannenden Infos. Ich weiß jetzt, was es mit dem Clean Eating auf sich hat und von welchen hochverarbeiteten Lebensmitteln ich besser die Finger lassen sollte. Und wenn mich dann doch mal das Sodbrennen plagt, dann mache ich mir mal ein leckeres Tässchen Küker-Leiwa. Das Rezept verlinken wir euch, genauso wie das Ofengemüse mit Feta, in den Shownotes zu diesem Podcast. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auch auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gern weiter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Meine Kolleginnen aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion haben sich eins der wichtigsten Ernährungsthemen aus Forschungssicht vorgenommen. Übergewicht und Adipositas. In ihrem Podcast Synapsen geht es um die Frage, ob Hormone tatsächlich der Schlüssel sind. Denn mittlerweile ist ja klar, dass viele Erkrankungen mit massivem Übergewicht zu tun haben. Und die Forschung hat bereits Medikamente der 3. Generation entwickelt. Sogenannte Hormonanaloger. Könnten sie der Gamechanger für ein weltweites Problem sein? Die Folge Übergewicht, die Pandemie der Kilos, findet ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.